Frau Kampers, wir wollen über die Schriftstellerin und Theoretikerin Lou Merton ins Gespräch kommen. Sie haben ja vor über 30 Jahren eine Monographie über Lou Merton geschrieben und mich würde zum Einstieg interessieren, vielleicht auch so ein bisschen im Rückblick auf Ihre Arbeit damals an dieser Monographie, was damals bei Ihnen vielleicht so ein Initiationsmoment war. Wie haben Sie denn Lou Merton entdeckt und sich dann entschlossen, ja, zu ihr möchte ich intensiv arbeiten und was schreiben?
Ja, Anfang der 80er Jahre, da war ich gerade mit meiner Doktorarbeit fertig und die geht zu Walter Benjamin im Exil. Und ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und alle, sagen wir mal so, Überlegungen, Theorien, wie Ästhetik sozusagen gesellschaftlich engagiert ist, das ja interessiert mich. Und das spielt natürlich auch so die Anregung durch die 68er-Diskussionen und dann die Nachfolgen und da bestimmte Theorien, die aufgenommen worden sind. Also nicht unbedingt jetzt Marx-Schulung und diese Sachen. In die Ecke ist ja Lou Merton auch ein bisschen gestellt worden rein. Aber eben auch die Aufnahme eben von marxistischer Theorie in 20er, 30er Jahren. Das ist auch mit meinem Gebiet. Ich habe übrigens 10 Jahre in Amsterdam gelebt und gearbeitet. Und der Nachlass Lou Merton ist ja in Amsterdam. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so insgesamt bekannt ist. Der ganze Nachlass von ihr, beziehungsweise ein Teilnachlass, ist auch in der Akademie der Künste in Berlin. Aber der größere Teil, der ist im Institut für Soziales Friedenes. Ja, ISG heißt es. Ja, als ich fertig war mit meiner Arbeit, sagte eine Kollegin und Freundin, die Historikerin ist, hier im ISG liegt doch der ganze Nachlass Lou Merton, willst du dir das nicht mal angucken? Ja, das war eigentlich die Initiative dazu.
Ja, Sie haben auch schon ein paar Stichworte genannt, die uns im Laufe des Gesprächs sicher wieder begegnen werden, eben was eine marxistische Auseinandersetzung betrifft, was die Auseinandersetzung mit Ästhetik in einem gesellschaftlichen Maßstab betrifft. Wenn wir uns Lou Mertens Leben anschauen, sie ist ja im Jahr 1879 in Berlin-Charlottenburg geboren. Was können Sie denn über ihre Kindheit und Jugend sagen? In was für Verhältnissen ist Lou Merton denn aufgewachsen? Was hat sie geprägt?
Lou Merton ist nicht in einer bürgerlichen Familie und erst recht nicht in einer großbürgerlichen Familie aufgewachsen, sondern in einer aufstiegsorientierten, der ärmeren Kreise oder wie sich das jetzt nennen soll. Der Vater war Eisenbahnbeamter. Geprägt hat sie, dass sie selbst krank gewesen ist und nie zur Schule gehen musste oder durfte und von ihrem Vater Unterricht erhielt. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, wenn man heute was von Lou Merton liest und auch die Erwartungshaltung, was lese ich denn von ihr? Lou Merton darf man nicht als wissenschaftliche, in dem Sinne akademische Ergebnisse von ihr erwarten in ihrer Zeit. Dafür hat sie aber zum großen Teil sich das alles selbst erarbeitet und dann originelle Ideen daraus entwickelt. Und das kam dann, ja, sie hat sehr viel gelesen, weil sie nicht zur Schule gegangen ist und dann war Schreiben für sie was Natürliches und sie hat um 1901, 1902 ihre ersten Artikel an Zeitungen und Zeitschriften verkauft, das wurde gedruckt und naja, ich habe das ja alles auch aufgeführt, was sie publiziert hat, also diese ganze Masse von Artikeln, die bis 1914 entstanden sind ja in der allgemeinen Tagespresse zum Teil erschienen, zum Teil in der Presse der Sozialdemokratie, zum Teil aber auch in der Presse des Nationalsozialen Vereins, das ist die Friedrich-Naumann-Bewegung und das sind sozusagen die Vorläufer der Freien Demokraten. Ne? Also sie hat in diesem doch, sagen wir mal, linken demokratischen Spektrum, aber nicht unbedingt jetzt radikalsozialistischen dieser Jahre ihre erste Orientierung gefunden.
Also für diese erste Orientierung gibt es quasi so zwei Stränge. Das eine ist eben die SPD und das andere ist die Bodenreformbewegung von Friedrich Naumann. Wie würden Sie denn da Ihre frühe politisch engagierte Phase beschreiben? Also was hat sie da sozusagen für Ideen verfolgt, für Positionen vertreten?
Ja, sie hat natürlich die Positionen vertreten. Ähnliche Debatten haben wir ja heute auch mit der Mietpreisbremse und wem gehört der Boden in der großen Stadt und wer darf ihn erwerben und wem gehört er? Gehört er nicht, ja, allen? Und muss da nicht eine Regelung geschaffen werden, statt dass da privatwirtschaftliche Interessen mitverfolgt werden? Und diese Bodenreformbewegung, und da gehörte auch Naumann durchaus dazu, dass da eine Regulierung stattfinden müsse, da hat sie natürlich diese Position vertreten, dass es Formen von Kollektiverwerb, Kollektivwirtschaften geben müsse. Das sind ja aber auch alles noch Gedanken, die im Kreis der nicht nur der Bodenreformbewegung, sondern auch der Lebensreformbewegung dieser Jahre laut geworden sind. Und dazu gehört natürlich dann auch ein Blick darauf, welche Rechte hatte die Frau, welche Rolle spielt die Frau in dem Zusammenhang und ja, wie soll man sie und ihre Möglichkeiten in der Familie einschätzen. Und so hat sie eben auch in der Presse der Frauenbewegung, also sowohl der sozialdemokratischen wie der linksbürgerlichen, wie aber auch, also seltener allerdings, von Helene Lange, die ja eher konservativ war und nur eine reine Bildung für die Frauen und hauswirtschaftliche Ausbildung für sie als Leitidee hatte. Also in diesem Spektrum hat sie insgesamt publiziert. Aber sagen wir, sie ist seit 1903 Parteimitglied der SPD gewesen.
Und zur SPD ist sie ja unter anderem eben auch gegangen, weil es die einzige Partei war, in deren Wahlprogramm es als Ziel eben festgehalten war, die Gleichstellung von Mann und Frau. Und Sie haben jetzt auch schon erwähnt, dass sie eben ja sozusagen auch im Rahmen der Frauenbewegung Texte publiziert, der bürgerlichen Frauenbewegung, wie Sie gesagt haben. Was heißt das denn genau? Also was für Positionen hat denn Lou Merten in diesem Kontext vertreten?
Lou Merten hat angesetzt, sagen wir mal so da auch, wo August Bebold und Friedrich Engels angesetzt haben, Ursprung der Familie des Privateigentums und dass die Frau natürlich auch nicht nur sozusagen in der Fabrik arbeiten soll, sondern auch gebildet werden muss, dass sie Teil eben auch der sozialdemokratischen Arbeiterbildungsbewegung werden soll. Aber da hat sie dann eben doch auch immer noch eine besondere Position vertreten, denke ich, in der frühen Zeit, aber das kommt dann eben auch in dem Buch Die Künstlerin, um die es ja dann auch geht bei der Lesung in der Galerie, vor, dass sie sich gegen dieses Argument, wie es in der Sozialdemokratie vertreten wurde, dass also sozusagen die Frau auf die Höhe des Mannes gehoben werden muss, auch in ihrer sozusagen Aufklärung und in ihrer Anerkennung durch die Männer. Ich lese vielleicht einmal vor, was sie dazu schreibt. Es braucht den überragenden, leidenschaftlich vitalen Qualitätsanspruch von Menschen, Männer und Frauen, von Menschen, die leben wollen, die schön und zweckmäßig leben wollen, die frei und tief leben wollen. Also, was sie nicht wollte, war auch nicht die beglaubigten, männlich ebenbürtigen Taten der Frauen nur anzuerkennen. Also nicht die Frau auf die Stufe des Mannes heben, sondern eben auch in der Frau selbst und auch in der Arbeiterin eben, da nicht nur die Klassengrenze zu sehen, sondern auch die Fähigkeiten, die alle haben, die sie eben entwickeln können in ihrem Arbeitsprozess. Und dass da eine Möglichkeit von Kollektivwirtschaft auch geschaffen wird. Das hatte sie auch vor Augen. Also es gehört auch mit zur Lebensreformbewegung, dieses kollektive Wirtschaften. Man wollte da gerne in ein Küchenhaus ziehen und dann wird die Küche, weiß nicht von wem, organisiert, aber Frauen, Männer und so, die leben sozusagen gleichberechtigt in diesem Haus. Kinder natürlich auch. Also das sind so bestimmte Vorstellungen von, kann man auch an Fourier denken, ne? Frühsozialistische Vorstellungen, die in diese Lebensreformbewegung mit eingegangen sind. Und das hat sie da auch mit dann innerhalb der sozialdemokratischen Presse vertreten. Und außerdem muss man sich das so vorstellen, dass sie von Clara Zetkin sehr stark gefördert worden ist, indem Also Clara Zetkin war ja nun diejenige, die am, sagen wir mal, was die Frauen Gleichstellung angeht, am aktivsten in der Sozialdemokratie und später auch noch in der KPD gewesen ist. Und Clara Zetkin hat die Gedichte Lou Mertens, die, also ich würde das wirklich auch immer so im Rahmen sehen. Diese Gedichte sind für uns heute vielleicht nicht mehr so gut genießbar, aber sie hat die publiziert, sie hat Erzählungen Lou Mertens für Kinder mit in die Gleichheit aufgenommen. Und das hat Lou Mertens alles gefördert und auch, ja, es war ihr Anteil an der Sozialdemokratie, beziehungsweise sie kannte dann auch 1914 und folgende die Aktivisten der USPD persönlich. Das ist, denke ich, auch noch wichtig, dass Lou Mertens eine Zeitzeugin dieser Jahre ist. Und diese Zeitzeugenschaft, die hat sie auch später immer, also sowohl in 30er, 40er Jahren und dann auch also nach dem Zweiten Weltkrieg mit als ja ihre Aufgabe angesehen, das festzuhalten und auch weiterzuführen, also mit in die DDR einzubringen, in den Kulturbund einzubringen, bis hin dann schließlich zur Tatsache, dass sie ihren Nachlass ans IESG gegeben hat.
Genau, wenn Sie diese Kontakte und Netzwerke und diese Zeitzeugenschaft beschreiben, dann ist ja auch ein zentraler Hintergrund dieses Geschehens einfach der Erste Weltkrieg, der ja ganz viele Lebensbereiche einfach politisiert hat, zu einer Radikalisierung in vielen Bereichen geführt hat. Die Novemberrevolution folgt dem ja auch 1919 und das sind ja genau diese Kreise eben USPD, die sich ja von der SPD auch abspalten, aufgrund der Haltung der SPD zum Ersten Weltkrieg. Wenn wir auch einen Teil dieser Netzwerke uns anschauen, dann ist ja auch da interessant und wichtig zu sehen, die künstlerische Avantgarde, die in diesem Zeitraum entsteht. Und da hat ja Lou Mertens ebenfalls Kontakte. Also sie ist verbunden mit Hanna Höch und Raoul Hausmann. Sie kennt Franz Pfemfert, der die Aktion herausgibt, und seine Frau Alexandra Ramm. Vielleicht können Sie auch so ein bisschen beschreiben, wenn wir diese künstlerisch-avantgardistischen Kreise da haben im Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik, was Lou Mertens da für eine Position eingenommen hat.
Ja, Lou Mertens hat in der Zeitschrift Der Demokrat, das ist ja der Vorläufer von der Aktion gewesen, von Pfemfert, ne? Da hat sie publiziert, Positionen der Frauenbewegung auch vertreten, Positionen eben auch der bildenden Künste, also bildende Künste und ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Also so hat sie das weitgehend, denke ich, so von ihren Theorien her aus dem Arbeitsprozess entwickeln wollen. Und diese Position hat sie eben auch schon um 1910 in der Zeitschrift Demokrat und der Aktion von Franz Pfemfert vertreten. Dann war sie auch befreundet mit Karl Liebknecht und seiner Frau Sophie Liebknecht. Ne? Aber das geht dann eigentlich schon wieder sozusagen aus diesem publizistischen Bereich weg. Sie kannte auch Rosa Luxemburg. Also sie hat ja dann in 30er, 40er Jahren diesen Katalog des Sozialismus angelegt. Und das ist zwar weitgehend eine Sammlung jetzt bibliografischer Art, aber doch auch so ihrer Gewichtung, was sie miterlebt hatte und was sie gesammelt hatte aus dieser Zeit und Bemerkungen dann aus ihrem eigenen Erleben dazu. Also dann die Avantgarde der Künstler ist immer wichtig für sie gewesen. Also Kunstarbeit, und sie selbst war ja nicht Künstlerin gewesen, sondern eben Schriftstellerin, ne? Und ihre Arbeit hat sie als Position, die die Ansprüche der und Möglichkeiten der Künstler und der Künstlerinnen aufgreift und mehr zu so einer gesellschaftlichen Bewusstheit bringt, also wie Künstlergewerkschaft und so weiter. So hat sie die begriffen, nicht? Also, und insofern hat sie sich dann jetzt, meinetwegen sagen wir mal, was Hanna Höch und Raoul Hausmann angeht, die kannte sie, fand es auch interessant, was sie machte. So, und dann schrieb sie eben über Dada in der roten Fahne, jetzt nicht speziell über Hanna Höch und Raoul Hausmann, sondern was eben Dada ist, Dada soll, fasste das als Gesellschaftssatire auf. Das wurde jetzt im Rahmen der Kunstdebatte in der KPD nicht sehr gutiert. Und vielleicht war es sogar diese Position, die sie Anfang der 20er Jahre in der KPD hatte, die dann auch so ein bisschen dazu führte, dass man ihr eigentlich durch die Sowjetunion angeregtes Werkwesen und Veränderung der Formenkünste dann doch nicht verlegen wollte im Rahmen der Verlage der KPD. Also sie war da am Rande und sie war eben so die linke Außenseiterin.
Also innerhalb der KPD, wo sie 1920 eintritt, bleibt sie sozusagen am linken Rand, was eben sozusagen eine spezifische Position zur Kunst oder was ja eine linke kunstpolitische Position dann ist, da bleibt sie also am Rand. Wenn wir uns vielleicht genau noch ein bisschen näher genau ihre ästhetischen Konzeptionen anschauen, die ja auch sozusagen in der KPD nicht besonders gutiert werden, dann hatten wir ja zunächst erstmal schon gesehen im bisherigen Gespräch, dass es ja vielleicht so zwei Stränge ihrer Auseinandersetzung gibt und das eine ist eben die Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis, mit der Position der Frauen. Und auf der anderen Seite ist es die Auseinandersetzung mit Kunstproduktion und der ökonomischen Bedingtheit der Kunst auch. Mhm. Und genau das sind ja die beiden Stränge, die dann zusammenkommen in diesem Aufsatz, die Künstlerin, diesen Aufsatz, den wir jetzt auch schon erwähnt hatten. Und vielleicht können wir genau schauen, was ist vielleicht so ein bisschen die zentrale These. Also es geht ja irgendwie darum zu schauen, wie kommt es, dass sozusagen Frauen in der Kunst, in der künstlerischen Sphäre viel schwierigere Ausgangsbedingungen haben und dann genau deshalb auch unsichtbar bleiben oder nicht so sichtbar eben wie die männlichen Künstler. Was würden Sie vielleicht sagen, was ist die zentrale These, was sind zentrale Gedankengänge in diesem Aufsatz die Künstlerin?
Vielleicht mal dieser Satz von Lou Merton, so ist alles geistige und künstlerische Schaffen der Frau schon in seinem Beginnen obdachlos und schutzlos. Das leitet sie aus der Familie her und dass sozusagen der Anteil der Arbeit der Frauen innerhalb der Familie der Gratisanteil der Hausarbeit ist. Also das ist ja eigentlich stärker eine Entdeckung dann der neuen Frauenbewegung so in 70er und 80er Jahren. Aber das ist bei ihr angelegt, nicht? Also sie hat überhaupt viel, was dann die spätere Frauenbewegung doch noch, ja, und auch unter anderen Voraussetzungen natürlich aufgegriffen und durchdacht hat. Das ist bei ihr angelegt. Und deswegen haben die Mädchen, sie geht natürlich auch immer von ihrer Erfahrung als nicht zur Schule gegangenes Mädchen, also nicht professionell Ausgebildete aus, die haben Schwierigkeiten auch zu einer Ausbildung zu kommen. Und wenn die sich nun gar um brotlose Künste etwa bemühen, dann haben sie keine Leitung, also keine Anleitung, sondern das wird abgelehnt, bekämpft. Im Gegensatz zu, wenn Knaben, schreibt sie, solche Neigungen zu brotlosen Künsten haben. Und es gibt keinen offenen Zugang zu Akademien, Studien und Lehranstalten. Das muss sich die Künstlerin alles erkämpfen durch Nebeneingänge. Also das ist so der Zugang. Und ich denke, das ist auch was, was heute vielleicht selbstverständlich ist, einen Zugang zur Akademie zu haben für eine Frau, dass aber doch noch immer so latente Abwehrmechanismen da sind und die Künstlerinnen sich durch ihre Arbeit und Originalität noch immer stärker in den Vordergrund spielen müssen als ihre männlichen Kollegen.
Sie hatten auch schon erwähnt, im Jahr 1922 wird Lou Merton vom russischen Staatsverlag dazu beauftragt, eine marxistische oder materialistische Ästhetik zu verfassen. Wesen und Veränderung der Formen und Künste ist ja der Titel und vielleicht auch da ein genauerer Blick drauf, was Lou Merton da entwickelt. Mir scheint ein zentraler Gedankengang zu sein, dass Lou Merton die besondere Stellung des Künstlers oder der Künstlerin darüber fasst, dass sie sagt, der Künstler oder die Künstlerin machen Qualitätsarbeit, Handwerksarbeit, die eine eine bestimmte Fertigkeit erfordert, in einer Epoche, die aber von rationalisierter Produktion geprägt ist, also wo die Maschinenarbeit, die Quantität im Vordergrund steht. Und was sie sagt, ist, künstlerisches Handwerk und industrielle Produktion, die müssen eigentlich wieder zusammengeführt werden, dass sozusagen dieses Qualitative und diese Fertigkeiten, dass das auch ja sozusagen die ganze Produktion durchdringt, ohne dass aber sozusagen Industrie jetzt irgendwie abgelehnt werden würde oder so. Und genau, und da ist ja sozusagen eine Konsequenz dann, wenn Industrie dann wiederum durchdrungen ist von diesem Künstlerischen, dann verschwindet wiederum eigentlich die Klasse der Künstler selber. Vielleicht das sozusagen so als Ausführung, ob ich das richtig erfasst habe und wie man das genauer fassen kann, was das Entscheidende an ihrer Produktionsästhetik ist.
Ja, das Entscheidende ist dann auch, dass es dann, wenn die Künstler verschwinden und alle Künstler sind, und das ist ja im Grunde genommen auch mit so einem Impuls jetzt der ästhetischen Avantgarde oder der historischen Avantgarde, wie man heute sagt, um 1920 herum. Das war ja auch von so eine Grundidee des Surrealismus gewesen. Bei Lumerten wird das in Produktionsprozess dann, also in einen bildenden, in einen, also sowohl der mechanisierten Arbeit übertragen, wie aber auch des Geschicks, der künstlerischen Auffassung und der Umsetzung mit den technischen Mitteln, aber auch wieder einer Rückgewinnung von handwerklichem Können, denke ich. Ich glaube also, dass diese Orientierung am handwerklichen von Malerei und Bildhauerei und auch Architektur, es ist ja im Grunde genommen auch Handwerk, bleibt bis zum Schluss Handwerk, muss irgendwie hergestellt werden, dass diese Rückbindung dann da ist. Und ihr, sagen wir mal jetzt auch etwas romantisch-ästhetisches Vorbild ist dann die mittelalterliche Bauhütte, wo diese Einheit halt aller Arbeiter an Skulpturen, an Gemäuer innerhalb der Bauhütte da war, dass da sozusagen ein Glied ins andere reicht. Also das spielt da auch noch mit eine ganz große Rolle. Ja, Maschine nicht ablehnen, aber doch ästhetische Qualitäten wieder zurückgewinnen. Und das ist halt auch eine Position, die auch letztlich schon auf Gottfried Semper zurückgeht und das mittlere 19. Jahrhundert. Und in dieser Linie, denke ich, muss man das, was sie einbringt, dann auch in die sozialistische, in die kommunistische Bewegung durchaus wertschätzen, dass sie da eine wichtige Position mit vertritt.
Dass die industrielle Produktion selbst von künstlerischen Formen durchdrungen wird und dass der Produktionsprozess der Gesellschaft selbst von künstlerischen Maßstäben bestimmt wird, auch dass Arbeiterinnen und Arbeiter selbst zu Künstlern werden, das ist ja eine Position, die wir auch vom russischen Konstruktivismus her kennen. Und dieser Bezug zwischen Lumerten und dem Konstruktivismus, der taucht in der Sekundärliteratur immer wieder auf. Wie sah denn dieser Bezug aus? Inwiefern hat denn Lumerten rezipiert, was da aus Russland herkam von den Konstruktivisten? Inwiefern gab es da vielleicht einen Austausch?
Jetzt speziell zum russischen Konstruktivismus habe ich jetzt im Moment nichts genau vor Augen, muss ich sagen. Also ihre Verbindung eigentlich, die sie dann in Kreise des Bauhauses reinbrachte, der ja auch von L. Lissitzky etwa, denke ich, was jetzt russischen Konstruktivismus betrifft, also der ist eine Schlüsselfigur, aber den kannte Lumerten, glaube ich, nicht. Also ihre Verbindung war der Bedřich Václavek gewesen aus Prag, der ein mehr oder weniger marxistischer Kunsttheoretiker gewesen ist. Und der hat dieses Wesen und Veränderung der Formkunst rezipiert und in den tschechischen Poetismus gebracht. Und für den tschechischen Poetismus ist Lumerten jemand gewesen, der bekannt ist sozusagen als Berliner Denkerin.
Wie kann man das vielleicht näher beschreiben? Was waren das, die Poetisten? Was hatten die für ein Programm? Ist das eben auch so ein konstruktivistisches Programm, wo es um diese Durchdringung von Kunsthandwerk und Industrie geht?
Ja, aber eben auch, also der Poetismus jetzt, der wollte die Literatur noch dazu einbeziehen. Und der trifft sozusagen die anonyme Produktivität auch des Literarischen innerhalb aller Menschen und so weiter auf und wollte das zusammenführen, indem eben auch der große Künstlername, also der große Schriftstellername und so weiter, nicht im Vordergrund steht in unserer Ausbildung und Weiterbildung, sondern der Arbeitsprozess. Der Arbeitsprozess auch im Technischen. Also das wäre so eine Zusammenbringung von Literatur. Ist auch eine romantische Vorstellung, nicht? Dass also alles, was wir schreiben, was wir sagen und so weiter, das ist nicht abgeschlossen, aber es soll auch nicht so im täglichen Verbrauch an uns vorbeirauschen. Wir machen das ja alles ernsthaft und bemühen uns auch um künstlerisch-literarische Formen, aber sozusagen so, dass alle das aufgreifen können.
Nun ist ja ein entscheidendes Jahr auch für das Leben von Lou Merton und viele andere fortschrittlicher und linker Intellektueller, dieses Jahr 1933 mit der Machtübergabe an die Nazis. Und Lou Merton als eine selbstbewusste Frau, die ein progressives Geschlechterbild vertritt, die eine linke kulturpolitische Ästhetik entwirft, die in der KPD organisiert ist, kommt natürlich in den Blick der Nazis. Ihre Bücher werden auch mit verbrannt bei Bücherverbrennungen. Wie ist es ihr denn ergangen nach der Machtübergabe? Übergabe an die Nazis. Wie hat sie diese Zeit überlebt?
Lou Merton ist da, denke ich, schon Mitte 50, ne? Also 1933. Sie gehört zu den vielen sozialistischen und kommunistischen Parteimitgliedern, die nicht emigrieren, die sozusagen den Rückzug antreten oder in die Illegalität gehen, das gibt's natürlich auch. Aber da würde ich sagen, das hat Lou Merton nicht gemacht. Sie hat den Rückzug sozusagen in ihre Wohnung angetreten. Sie hat Zimmer vermietet, also um über die Runden zu kommen. Sie ist auch in die Reichsschrifttumskammer eingetreten, ist aber von Seiten dieser Kammer dann ausgeschlossen worden. 43 allerdings erst, weil sie selbst nicht als Schriftstellerin gearbeitet hat und publiziert hat in dieser Zeit. Sie hat mehr oder weniger für die Schublade geschrieben und zwar, sie hat sich von dem Eintritt in die Reichsschrifttumskammer versprochen, dass sie dann vielleicht doch ein paar Drehbücher für Filme unterbringen könnte. Weiß ich nicht, ob sie da was eingereicht hat. Die Drehbücher sind erschienen. Ich habe ja auch zwei davon veröffentlicht in den 80er Jahren in der Zeitschrift Frauen und Film. Alles das entspricht nicht dem Unterhaltungsbetrieb, wie er in den 30er Jahren in Deutschland vom Kino mehr oder weniger gefragt war. Und die Sachen sind zu ernst, zu sehr auf die Lage der Künstlerin wieder und der Frau bezogen. Und sie sind auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, würde ich sagen. Ein bisschen empfindsam, was so mehr an die Schreibweise so um 1900 herum erinnert. Also da hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht so drüber gesprochen, über den Roman von Lou Merton, Torso, das Buch eines Kindes. Das ist eine sehr empfindsame Schreibweise. So, aber interessant. Und das ist nicht mehr so der Stil der Zeit, der da gefragt ist. Und das bleibt halt in der Schublade. Wie auch der Roman Ja, die heißt er.
Mir scheint es zu sein, dass nach 1945 dann Lou Merton irgendwie so eine ganz interessante Zwischenposition einnimmt, weil sie ja in West-Berlin dann lebt nach 1945, aber sich kulturpolitisch engagiert in der DDR, also so zwischen West und Ost, so ein bisschen, wie es mir zu sein scheint. Inwiefern ist es denn Lou Merton nach 1945 gelungen, wieder auch an frühere Arbeiten anzuknüpfen und an frühere eben kunsttheoretische und publizistische Aktivitäten?
Also einmal hatte ich schon gesagt, den Katalog des Sozialismus, den sie immer fortlaufend so seit Ende der 20er Jahre anlegt. Und dann wird ja nochmal das Buch Wesen, Veränderung der Formen, Künste neu aufgelegt. Geht aber auch unter, wird, wenn ich es richtig sehe, gar nicht ausgeliefert in der DDR. Dann hat sie sich auch doch stark auf historische Themen konzentriert, auch wohl in 30er Jahren, dass sie selbst Arbeiten halt zur Geschichte der demokratischen Bewegungen im 19. Jahrhundert gemacht hat. Und das greift sie dann auf. 1948 schreibt sie ja eine kleine Erzählung Bürgermeister Tschech und seine Tochter wird im Verlag Lucy Grossa in Ostberlin herausgegeben, ist aber ein Privatverlag, ist also kein Staats- oder Parteiverlag. Und sie arbeitet dann an dem Forster-Lesebuch auch mit, was Steiner, das ist ja so der anerkannte Forster-Forscher in der DDR gewesen, also der auch dann Forsters Werke herausgegeben hat und so. Also da arbeitet sie in der Anfangszeit mit und sie lektoriert für Verlage. Sie kriegt eben auch eine Ehrenrente in der DDR, also so als langjähriges Mitglied der KPD. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit da in der Zeit nach 45 das zurückverfolgt wurde, was ihre Mitgliedschaft in der KPD angeht. Aber ich denke, diese Ehrenrente ist vor dem Hintergrund zu sehen. Ja, das ist eigentlich das, was sie von West-Berlin aus macht, nicht? Also sie arbeitet in West-Berlin, ihre Themen aber, die sind eher in Ost-Berlin, dann auch an der Akademie der Wissenschaften, wo ja dieses Forster-Projekt angesiedelt war, gefragt gewesen.
Im August 1970 ist sie gestorben, das heißt, sie ist auch ganz schön alt geworden eigentlich. Und wenn ich sozusagen so jetzt geforscht habe, auch im Zuge sozusagen der Lesung, die in der ACC-Galerie stattfindet und auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch, dann hatte ich so den Eindruck, es ist auch gar nicht so leicht, an die Schriften von Lou Merten ranzukommen und es scheint so zu sein, ja, als ob sie irgendwie was Bedeutendes geleistet hat, aber irgendwie sozusagen immer in so einer Zwischenposition ist und am Ende sozusagen es nicht die große Lou Merten-Rezeption gab. Jetzt ist eben im Eisthesis-Verlag nochmal diese Schrift Die Künstlerin herausgegeben worden, auch mit einem Nachwort für ihn, vielleicht ja auch sozusagen ein Anlass, dass ihr Werk wiederentdeckt wird, und deswegen vielleicht die abschließende Frage, was würden Sie denn sagen, ist das Spannende und heute auch Aktuelle, dass ja sozusagen man jungen Leuten und allen anderen auch sagen kann, lest Lou Merten, weil es ist interessant für uns.
Also das Interessante ist, von der Theorie her natürlich die Einbindung der Kunst in den Produktionsprozess, also die Theorie der klassenlosen Formen. Da sollte man unbedingt mal ein Lesebuch machen, denke ich, also wo man dann Ausschnitte aus ihrem Hauptwerk, das man, denke ich, als Ganzes heutzutage nicht mehr unbedingt nachdrucken muss, durchaus lesen kann, aber ich weiß nicht, ob es jetzt für eine breitere Leserschaft von Interesse ist. Aber ein Lesebuch Lou Merten, das wäre was Interessantes. Also, dass man Auszüge greifbar hätte, Theorie der klassenlosen Formen, was sozusagen der Kern von Wesen und Veränderung der Formenkünste ist. Das Entsprechende kommt ja in der Künstlerin dann auch wieder vor. Dass dann Teile aus dem Forster-Lesebuch, Bürgermeister Tschech und seine Tochter ist eine sehr schöne Erzählung. Also auf diese Art und Weise und auch einzelne frühe Artikel Lou Mertens kann man über ein Küchenhaus beispielsweise. Das ist durchaus heute von Interesse, in jedem Fall auch von historischem Interesse. Und wichtig ist ja auch zu sehen, dass es sozusagen eine literarische Aktivität war, die sich für die bildenden Künste eingesetzt hat. Also Lou Merten hat dann doch immer wieder mal so einen Widerhall im Rahmen der Kunstgeschichte gefunden. Zwar nicht einen sehr großen, aber doch immerhin ist sie da in 90er Jahren dann auch durchaus mal beachtet worden. Da gab es mal einen Lou Merten-Verein von Kunsthistorikerinnen in Berlin. Und ich denke, dass jetzt die Lesung in der Galerie ja auch zeigt, dass Künstlerinnen oder auch bildende Künstler dann Anknüpfungspunkte finden können. Und das auch nicht nur als Teil jetzt alte Auseinandersetzungen innerhalb der KPD oder Relikte der SPD in der KPD, wie das so um 68 herum eingebracht worden ist. Also das war ja ihre Wiederentdeckung mehr oder weniger unter dem Vorzeichen in der Alternative. Sondern, also sie hat, was ihr Kunstverständnis angeht, denke ich, Einsichten, die Künstler heute interessieren. Das war auch der Hintergrund, weswegen der Verleger meinte, das Buch, das müssen wir jetzt nochmal in eine zweite Auflage bringen. Das ist ja schon 2000 die erste Auflage und jetzt hat das nochmal, 2001 sehe ich gerade. Und jetzt meinte er, dass doch das Interesse gerade, weil auch Anfänge einer neuen Frauenbewegung sich überall hier und da kenntlich machen. Das ist der Hintergrund und ich denke, da findet Lou Merton doch auch sicher interessierte Leser, die von ihr angeregt werden können.